Ja, hallo zusammen. Wir feiern heute Karfreitag. Das ist der wichtigste Feiertag der Christen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht mit dem, aber mir geht es manchmal so, dass diese wichtigen Feiertage irgendwie, je länger man Christ ist, so ein bisschen verblassen und an Bedeutung verlieren. Man feiert es noch, man weiß ja, die kennt die Botschaft. Und irgendwie. Es ist nicht mehr so, wie es vielleicht am Anfang war, als man frisch Christ wurde. Aber ich wünsche mir, dass wir für uns heute, für mich und für dich, dass dieser Karfreitag 2023 nochmal ganz besonders tief gehen darf und uns ja, vielleicht zurückbringt an den Anfang unseres Glaubens, zurückbringt zu Jesus. Seit 4 bzw. 5 Wochen haben wir diese Predigtreihe über die Gottesknechtslieder, wo es um diesen Gottesknecht geht, im Jesaja. Der Prophet Jesaja hat 700 vor Christus diesen Gottesknecht vorhergesagt. Und in diesen Liedern geht es darum, wie dieser Gottesknecht leiden musste. Und heute ist der Höhepunkt mit Jesaja 53. Es gibt keinen anderen Text im Alten Testament, der 700 vor Christus geschrieben wurde, der so deutlich das Evangelium aufzeigt wie Jesaja 53. Und ich habe gedacht, heute könnte ich, statt ich alleine den Text lesen mache, dass wir das zusammen machen. Ich habe 5-mal den Text ausgedrückt und jeder könnte, für diesen 5 Personen, könnten einen Abschnitt laut vorlesen. Also ich bräuchte 5 Personen. Wenn wir weniger sind, werde ich ein bisschen mehr vorlesen. Aber ja, hat jemand vielleicht Lust mitzulesen? Einmal? Zweimal? Dreimal? 2 Personen, 4-mal, 5-mal, das ist sehr gut. Kommen gleich. Ja, schön, schön, schön laut, damit es alle hören. Genau. Der Text ist also Jesaja 52, die eine Bibel sonst dabei haben, Jesaja 52, und wir lesen ab Vers 13 und dann das ganze Kapitel 53.
Seht, mein Diener wird erfolgreich sein. Er wird sich erheben, wird emporgetragen und zur höchsten Ehren gelangen. Viele haben sich über sein Aussehen entsetzt, denn er war völlig entstellt und kaum noch als Mensch zu erkennen. Doch nun sind viele Völker überrascht. Selbst Könige halten die Hand vor den Mund. Denn auf einmal sehen sie, was ihnen nie erzählt worden war, wovon sie nie etwas hörten, verstehen sie jetzt.
Wer hat denn unserer Botschaft geglaubt? Und an wem hat sich Jahres Macht auf diese Weise gezeigt? Wie ein kümmerlicher Spross wuchs er vor ihm auf, wie ein Trieb aus dürrem Boden. Er war weder stattlich noch schön, er war unansehnlich und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn.
Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unseren Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf.
Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt, so ertrug er alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft. Doch wer von seinen Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod. Doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam.
Doch Jahwe wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Durch seine Erkenntnis wird mein Diener, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit bringen. Und ihre Vergehen lädt er auf sich. Darum teile ich die vielen ihm zu, und die Starken werden seine Beute sein, weil er sein Leben dem Tod ausgeliefert hat und sich unter die Verbrecher rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und fürbittend für Verbrecher eintrat.
Amen. Wir wollen beten. Jesus, ich danke dir für diesen Text, der vor 2700 Jahren geschrieben wurde. Für diese Prophezeiung, die dann sich 700 Jahre später erfüllt hat in dir, Jesus, als du gekommen bist und am Kreuz für uns gestorben bist. Und ich danke dir dafür, dass dieser Text 2700 Jahre später, heute in unserem Leben, im Jahr 2023, Bedeutung hat. Er zeigt uns, dass du alles von Anfang an gesehen hast, dass du unser Leben kennst und dass sich dein Plan in unserem Leben verwirklicht. Herr, wir bitten dich, öffne unsere Herzen, unsere Augen, unsere Ohren, dass wir neu begreifen, wer du bist, wie du bist und was das Kreuz für eine Bedeutung auf unser Leben hat. Amen. Ja, wir hatten schon diese Predigt über diesen Gottesknecht, über diesen Diener Gottes, der gesandt wurde von Gott, um uns Menschen zurückzubringen in die Heimat, wofür wir bestimmt sind. Wo ist das, diese Heimat? Es ist diese himmlische, ewige und göttliche Heimat, wo wir hingehören. Ein Theologe hat mal gesagt, alles, was nicht am rechten Ort ist, am rechten Platz ist, das ist verloren. Und wenn wir nicht bei Gott sind, dann sind wir verloren. Gott hat uns geschaffen für eine Herz-zu-Herz-Freundschaft mit ihm. Er möchte eine tiefe Beziehung mit uns haben. Doch wir haben diesen guten Weg verlassen. Wir haben den Weg Gottes verlassen und sind unseren eigenen Weg gegangen. Als ich diesen Text nochmal für mich gelesen habe, da wurde mir dieser Vers 6 nochmal ganz bewusst. Da heißt es, wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Wir haben uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Den Lebensweg, den Gott für uns vorbereitet hat, den Weg, den Jesus mit uns gehen möchte, den haben wir verlassen und haben uns verirrt. Jeder von uns. Ich erinnere mich an meine Jugend, da hatte ich so eine rebellische Phase, ein rebellisches Herz. Und ich wollte mir weder von meinen Eltern, noch von meinen Lehrern, noch von anderen Autoritäten was sagen lassen. Wenn mir etwas empfohlen wurde, dann habe ich ganz bestimmt das Gegenteil gemacht. Meine Geschwister, die wollten in die Jungschar gehen und ich bin nicht in die Jungschar gegangen. Meine Familie, meine Geschwister, meine Eltern sind am Sonntag in den Gottesdienst gegangen und ich habe gesagt, nein, ich mache das nicht mit, ich bleibe zu Hause. Dann wollte ich Koch werden und dann wurde mein Bruder Koch und dann habe ich gesagt, nein, dann werde ich nicht Koch. Ich wollte meinen eigenen Weg gehen. Nicht das Gleiche machen wie meine Geschwister, wie meine Eltern. Nicht auf sie hören. Ich wollte auch mit Gott nichts zu tun haben. Meinen eigenen Weg gehen. Niemand sollte mir sagen, was ich zu tun habe. Ich war rebellisch. Und jetzt, wo ich ein bisschen älter bin, merke ich, dass diese rebellische Ader immer noch manchmal da ist. Wenn mir Leute was sagen, dann kann es sehr gut sein, dass ich das Gegenteil mache. Dass ich meinen eigenen Weg gehen möchte. Ich werde selber ausprobieren, was gut und recht ist für mich, für mein Leben. Und nicht unbedingt auf andere hören. Vielleicht kennt ihr das auch, so diese rebellische Phase. Aber sehr oft in unserem Leben ist es gar nicht dieses Rebellische, sondern wir tarnen es in Verantwortungsbewusstsein. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Andere Menschen, die müssen keine Verantwortung für mein Leben nehmen, sondern ich bin selbstständig und übernehme Verantwortung und treffe meine eigenen Entscheidungen. Gott muss keine Verantwortung für mein Leben übernehmen. Ich mache das selber und ich werde auch für meine Taten gerade stehen. Ja, und das geht auch, und es ist auch gut Verantwortungsbewusstsein, aber es geht auch so weit, bis wir uns dann irgendwann von der Herde Gottes verlassen und uns irgendwie im Gestrüpp dieser Welt verstricken. Und wir spüren das, wie wir uns in dieser Welt immer wieder in irgendwelchen Machenschaften verstricken, wo wir nicht mehr rauskommen. Wir legen uns Dinge zurecht und merken, es geht nicht ganz auf. Die Bibel, die nennt diese Rebellion Sünde. Karfreitag und Ostern ist die beste Botschaft dieser Welt. Es ist eine wunderbare, wunderschöne, hoffnungsvolle, perspektivgebende Botschaft. Eine Botschaft der Liebe. Eine Botschaft, dass Gott es gut mit uns meint. Und gleichzeitig ist es aber auch eine unangenehme Botschaft. Denn das Kreuz Christi widerspiegelt nicht nur die Liebe Gottes, sondern sie widerspiegelt auch Dinge, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Sünde, ich habe es schon genannt. Ein Thema, über das man nicht gerne reden möchte. Sünde ist immer so etwas Unangenehmes, weil dabei aufkommt, irgendwie stimmt da etwas mit mir nicht und es kann doch nicht sein. Und dann habe ich Angst, dass ich nichts mehr wert bin, weil etwas nicht stimmt. Sünde, dieses Wort im Urtext, heißt auf Deutsch übersetzt Zielverfehlung. Es bedeutet eigentlich nichts anderes, dass wir das eigentliche Ziel, das Gott mit dir und mir gedacht hat, verfehlen. Dass wir nicht mehr an dem rechten Ort sind, wo wir eigentlich sein sollten, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe, bei ihm. Es widerspiegelt einen Zustand der Verlorenheit, der Verlassenheit, der Vergessenheit. Es zeigt aber auch, Sünde bedeutet auch, jede Tat, die dem eigentlichen Ziel widerspricht. Wenn wir Dinge tun, die nicht dem entsprechen, was Gott durch uns tun möchte. Wenn wir ein Leben leben und gestalten, einen Weg gehen, der nicht gut für uns ist, der uns schadet und Gott entehrt. Sünde, das ist das, was uns trennt vor Gott. Auch im Jesaja, ein paar Kapitel später, beschreibt es der Prophet so. Seht es doch, Jahwes Arm ist zum Helfen nicht zu kurz. Sein Ohr ist zum Hören nicht zu taub. Nein, eure Vergehen haben die Mauer gebaut, die zwischen euch und eurem Gott steht. Eure Sünden verhüllt sein Gesicht, dass er euch auch nicht anhören will. Eure Hände sind mit Blut befleckt, Unrecht klebt an euren Fingern. Eure Lippen lügen und in eurer Zunge zischt Boshaftigkeit. Das ist auch Realität und ein Teil dieser Botschaft vom Kreuz. Gott möchte, dass wir bei ihm sind. Und er möchte uns helfen. Und er sieht unsere Not. Und er möchte eingreifen. Aber wir haben eine Mauer aufgebaut zwischen ihm und uns. Eine Mauer, die undurchdringbar ist. Wir lassen ihn nicht mehr an uns heran. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist. Warum tun wir das? Aber bevor wir auf das Warum kommen, möchte ich euch aufzeigen, wie Gott das überwindet. Wir haben es gehört in der Textlesung, der Diener Gottes, er wird erfolgreich sein. Der Diener Gottes wird Erfolg haben. Wenn wir die Geschichte von Jesus sehen, auf ihn gucken und dann lesen, was passiert ist, dann denken wir, das ist keine Erfolgsstory. Das ist eine Geschichte von Misserfolg, von Versagen, von Scheitern. Jesus, der Gottesknecht, kommt und er wird zu einem, der von allen verachtet wird, der hässlich anzusehen ist. Er wird zu einem, der voller Schmerz und Leiden ist. Zu einem, den man nicht anschauen möchte. Zu einem Versager. Zu einem, der gescheit ist. Zu einem König, der am Anfang noch bejubelt wird und 5 Tage später am Kreuz hängt. Und die Leute, die stehen unter dem Kreuz und sagen, du bist doch derjenige, der gesagt hat, du wirst diesen Tempel abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Du hast doch Menschen geheilt. Du hast doch die frohe Botschaft verkündet. Du hast Blinde sehen gemacht, Tauben hören gemacht. Du hast Tote auferweckt. Jetzt helf dir doch selber. Und Jesus blieb stumm da und sagte nichts. Er wurde vors Gericht gezerrt, vor die Hohenpriester, und sie haben Lügen vorgebracht. Und die Hohenpriester haben gesagt, willst du nicht das sagen? Willst du dich nicht verteidigen? Jesus schwieg. Und Pilatus, der Statthalter, sagte, die ganzen Menschen klagen dich an. Willst du nicht was sagen? Willst du dich nicht verteidigen? Aber er schwieg. Warum? Weil Jesus kannte seinen Plan. Er kannte den Plan Gottes und er wusste, dass das, was äußerlich Scheitern, wie Scheitern aussieht, eigentlich der geniale Plan Gottes ist, wie wir Menschen neues Leben bekommen können. Jesus musste leiden und sterben. Er musste den Weg eines Verbrechens gehen, obwohl er unschuldig war, damit wir wieder auf den richtigen Weg zurückkommen. Voller Geduld lud er auf sich unsere Schuld. Können wir nicht einfach so zu Gott kommen, ohne dass Jesus sterben musste? Wisst ihr, mit Schuld ist es so wie mit Schimmel. Wenn ihr Schimmel an der Hauswand habt, dann könnt ihr nicht einfach Farbe nehmen und drüber streichen. Quasi aus dem Auge, aus dem Sinn. Nein, der Schimmel lebt unter der Farbe weiter. Und genauso ist es auch in unserem Leben mit der Sünde. Wir können nicht einfach gut reden und alles unter den Teppich kehren. Es braucht Gerechtigkeit. Die Schuld, die wir auf uns laden, das muss getragen werden. Und weil wir an unserer eigenen Schuld zerbrechen, hat Jesus, der Unschuldige, seinen Rücken hingehalten, um unsere Schulden zu tragen. Vers 5 lesen wir das. Man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Jesus hat nicht nur unsere Schuld getragen, sondern er trägt auch unsere Scham. Nackt und verachtet hängt er dort am Kreuz. Wisst ihr, mit Schuld ist es manchmal so, dass sie so auf uns lastet, dass wir nicht gerne darüber reden. Wir haben Angst, wenn andere Menschen sehen, wie es in unserem Leben aussieht. Wenn du wüsstest, welche Gedanken ich habe, wie es in meinem Herzen aussieht, was für Lügen ich rede, wie ich über andere oder sogar über dich rede oder denke, du würdest nichts mit mir zu tun haben wollen. Und diese Scham ist diese Mauer, die wir aufbauen, gegenüber anderen Menschen, aber auch und vor allem gegenüber Gott. Gott kennt unsere tiefsten Abgründe in unserem Leben. Er sieht, wie es in uns innen aussieht, wie hässlich das ist. Und das Einfachste ist, was wir tun können, ist, wir setzen uns gar nicht mit Gott auseinander. Wir blockieren ihn, wir ghosten ihn. Vielleicht kennt ihr diese Beziehungsbegriffe, die neuerdings aufkommen. Ghosting, Mosting, Lovebombing und so weiter und so fort. Das alles hat damit zu tun, dass wir Menschen nicht mehr ganz beziehungsfähig sind. Dass wir irgendwie beziehungsgestört sind. Dass wir uns schämen, uns zu öffnen, weil wir Angst haben, verletzt zu werden. Die Soziologin Brené Brown, die ist bekannt geworden durch TED Talks, und die hat dort ihre Forschung zu Verletzlichkeit vorgestellt. Und die hat gesagt, Verletzlichkeit ist das, was wir beim anderen suchen. Wir suchen seine Verletzlichkeit, damit Nähe entstehen kann. Und gleichzeitig ist Verletzlichkeit das, was wir auf keinen Fall zeigen wollen. Von dem wir am meisten Angst haben. Was wir nicht preisgeben wollen. Wir wollen unsere Wunden, unser Versagen nicht zeigen. Wir schämen uns. Weil immer die Angst da ist, dass andere Menschen über uns lachen. Weil immer die Angst da ist, dass andere schlecht von uns denken. Ja, ich als Christ schäme mich auch für meine Sünden, für meine Süchte und Sorgen. Gerade als Pastor, wo man doch ein Vorbild sein sollte. Oder wenn man lange nicht mehr im Gottesdienst war, dann schämt man sich wieder zu kommen, weil man denkt, was denken vielleicht die anderen Christen von mir? Oh, der ist schon lange nicht mehr gekommen. Was ist denn bei dem los? Was läuft denn bei dem schief? Und deswegen kommen sie erst recht nicht. Manchmal bauen wir uns so Lügenkonstrukte auf. Wir sagen etwas, irgendeine doofe Notlüge. Und dann merken wir, dass die andere Person irgendwie so auf die Schliche kommt und wir müssen diese Lüge kaschieren, verstecken durch nochmal eine Lüge. Und am Schluss haben wir ein riesen Gebäude von Lügen. Statt einfach zuzugeben, hey, irgendwie, ich weiß eigentlich, wieso ich das gesagt habe, war ein doofer Spruch, stimmt gar nicht. Wir schämen uns und wir wollen nicht zugeben. Und es liegt tatsächlich auch daran, weil Menschen ja unsere Verletzlichkeit ausnutzen. Wenn sie sehen, wie es in unserem Leben aussieht, dann gibt es immer wieder Menschen, die erst recht draufdrücken, die dann lachen, die über uns spotten, uns verachten, so wie sie es bei Jesus getan haben. Aber Jesus ist anders. Jesus sieht dein Leben und er sieht dein Versagen und er sieht deine Schuld und er sieht, dass du schon lange Christ bist und vieles noch nicht begriffen hast und immer wieder in die gleichen Fallen reintappst und immer wieder gleich versagst. Und er sagt, ich muss hier eingreifen. Ich komme und ich nehme diese Schuld und diese Scham auf mich. Und damit er begreifen kann, damit du begreifen kannst, dass du kommen kannst, wie du bist, werde ich mein Äußerstes geben. Ich werde mich entblößen und die hässliche Seite von mir zeigen. Ich komme nicht in Herrlichkeit, in Schönheit, wo alle erstarren und sagen, oh, zu diesem Gott kann ich nicht kommen. Sondern ich zeige die hässlichste Seite von mir. Ich werde einer, der von allen verachtet wird. Ich werde zu einem, der verspottet wird, der ausgelacht wird, verlacht wird. Und ich lade ihn dadurch ein, neu zu mir zu kommen. Jesus sagt, oder Gott ist jetzt gesagt, durch seine Wunden werden wir geheilt. Und der Mann am Kreuz, er hängt da mit ausgestreckten Armen, mit offenen Armen und lädt dich ein. Lass Karfreitag 2023 nicht einfach an dir vorüberziehen, als einen normalen Karfreitag wie jedes Jahr. Sondern such neu diese Vergebung, diese Entschuldigung, die nur Gott geben kann, durch sein Blut, das er für dich vergossen hat. Und such das neu, dieses neue Gewand, das er dir gibt, wo er deine ganze Scham abwischt und sagt, es ist egal, wie du bist. Es ist egal, was du gemacht hast, weil ich habe für dich bezahlt. Und ich weiß, dass du weglaufen wirst. Und ich weiß, dass du nächste Woche wieder versagen wirst. Und ich weiß, dass du in 20 Jahren wieder scheitern wirst. Und dumme Lügen sagen wirst. Dumme Gedanken haben wirst. Dinge, wo man denkt, da bin ich doch schon lange drüben weg. Aber das Entscheidende ist nicht, was du machst. Weil du bist ein Schaf, das immer wieder in die Irre geht. Das seinen eigenen Weg sucht. Das die Herde verlässt. Das die Gemeinde verlässt. Das die Gemeinschaft verlässt. Aber ich bin der gute Hirte. Und ich bin der, der immer wieder dich zurückbringt. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben gelassen hat. Für seine Schafe. Wisst ihr, manchmal haben wir Christen das Gefühl, jetzt sind wir Christen, wir müssen besser leben. Oder die Nicht-Christen denken, jetzt seid ihr Christen und ihr Christen müsst doch besser leben. Aber das Christsein besteht eben nicht darin, dass wir bessere Menschen sind. Sondern wir sind Christen, weil wir jeden Tag, jede Sekunde, jeden Augenblick in unserem Leben Jesus Christus brauchen. Die Kirche ist voller Heuchler. Voller Menschen, die andere Menschen verletzen. Voller Menschen, die ungerecht sind zu anderen Menschen. Die Kirche ist ein Krankenhaus für die Kranken. Und wir kommen in die Kirche nicht, weil wir es drauf haben, sondern weil wir es eben nicht drauf haben. Weil wir Jesus Christus nötig haben, jeder von uns. Wie können wir leben, wenn wir Karfreitag wieder uns bewusst machen, was es bedeutet? Wie können wir unser Leben anders gestalten, wenn wir uns bewusst ist, dass wir Jesus brauchen? Ich möchte dich heute einladen, leider haben wir kein Kreuz hier, leider wurde Nadine kurzfristig krank, sie wollte das Kreuz mitbringen. Aber ihr könnt auch eure Augen schließen und euch mal das Kreuz vor Augen malen. Ich möchte dich einladen, ich glaube, Gott möchte dich einladen. Schau neu auf das Kreuz, innerlich. Und seh dort deine Schuld. Sie wurde getragen von Jesus Christus. Nicht du trägst sie, sondern Jesus Christus trägt sie. Schau aufs Kreuz und seh die offenen Arme voller Erbarmen. Eine Einladung, Jesus, neu wieder auf seinem Weg zu folgen. Umzukehren von der Verirrung dieser Welt, von deinem eigenen Herz, das den eigenen Weg gehen möchte. Folge dieser Einladung und schau neu aufs Kreuz und seh dort die Liebe Gottes, die dir zuspricht. Du musst es nicht vollbringen, du musst es nicht machen, sondern ich habe es am Kreuz für dich vollbracht. Es wurde vollbracht. Lass uns eine Zeit der Stille nehmen, jeder ganz persönlich und vor Gott reden. Jesus, es ist diese wunderbare Botschaft, die sagt, ich sehe dein Stolz, dein Versagen, dein Hochmut, deine Abgründe, aber ich möchte genau diese Person, dich, diesen Mann, diese Frau, ich möchte dich in meiner Familie haben und ich werde alles dafür geben, um dich zurückzubringen. Jesus, ich danke dir für diese Botschaft, dass du trotzdem gekommen bist, dass deine Liebe immer eine Trotzliebe ist und dass du es uns einfach machst, indem du dich selber auch hässlich machst und zeigst, wie hässlich die Sünde ist und dass du alles trägst und dass wir kommen können, wie wir sind. Herr, lass uns diese Botschaft neu verankern in unserem Leben, dass sie wirklich im Alltag uns so bewegt, dass wir nichts anderes können, als von dem zu erzählen, was wir gesehen und erlebt haben mit dir, Jesus. Amen.